Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der DEFARMA AG. Diese Konferenz wird aufgezeichnet. Während des Vortrags sind Ihre Leitungen stumm geschaltet. Im Anschluss an die Präsentation haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Sollten Sie während der Konferenz die Hilfe eines Operators wünschen, so drücken Sie bitte Ihre Telefontasten Stern und Null. Herr Matthias Schrade wird nun die Konferenz beginnen.
Guten Morgen, schön, dass Sie alle wieder hier in der Leitung sind. Wir möchten heute die Halbjahreszahlen kurz erläutern. Ich werde Ihnen die Präsentation, die auf der Homepage steht, unter Investoren, Firmenpräsentationen, kurz durchgehen und dann haben Sie im Anschluss Gelegenheit zu fragen. Wenn alle die Präsentation offen haben, legen wir los. Nochmal zur Erinnerung, was wir machen auf der Folie 2. Wir kaufen bestehende Fachmarkt- und Einkaufszentren mit bonitätsstarken Filialisten als Ankermietern, typischerweise ohne größeren Leerstand oder Investitionsbedarf, meistens im Bereich zwischen 1 und 5 Millionen. Und weil wir die Objekte typischerweise zu maximal 10-fachen der Jahresnettomiete kaufen, landen wir fast automatisch in der Regel in kleinen bis mittelgroßen Städten in Nord- und Ostdeutschland. Wir kaufen die Objekte, um sie dauerhaft zu behalten, haben also keine Wiederveräußerungsabsicht und erzielen damit zweistellige Renditen. Im ersten Halbjahr haben wir das Portfolio gegenüber dem Stand zum Mitte des letzten Jahres um 32% ausbauen können. Der Umsatz hat sich parallel um 21% erhöht im ersten Halbjahr. Das Nettoergebnis ist analog dazu um etwa 20% gestiegen. Die für uns zentrale Kennzahl der FFO, die Funds from Operation, sogar um 26%. Ganz wichtig, die Kennzahl ist auch pro Aktie von 56 auf 63 Cent gestiegen. Man muss hier berücksichtigen, dass in diesen Zahlen enthalten ist Belastungen aus dem derzeit laufenden Umbau in Radeberg. Deswegen ist auch der Anstieg vergleichsweise gesehen verhalten ausgefallen. Wenn das Objekt so wie im Vorjahr bei unseren Zahlen enthalten gewesen wäre, wäre der FFO im ersten Halbjahr sogar um 40% gestiegen. Wir hatten aber hier natürlich deutlich geringere Mieten und auf der anderen Seite deutlich erhöhte Finanzierungskosten. Das Ergebnis ist dann ein Anstieg von in Anführungszeichen nur 26%. Die Corona-Krise, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, für uns ist das Thema beendet, aber auf Folie 5 sehen Sie, für uns ist das Thema schon sehr viel kleiner geworden, als es noch vor einigen Monaten schien. Wir haben über 90% aller April- und Mai-Mieten erhalten. Für Juni sind bislang schon 97% eingegangen. Man muss es erneut betonen, die ausgesetzten Mieten sind nur gestundet. Das heißt, das hat zunächst keine Ergebnisauswirkung. Es sind insgesamt etwa 230.000 Euro aus Corona-Aussetzungen offen. Davon entfallen ungefähr 180.000 auf namhafte Non-Food-Filialisten. Bei den meisten sind Ratenzahlungen vereinbart und in einigen Fällen auch schon angelaufen. Kein einziger unserer Mieter hat bis jetzt Insolvenz anmelden müssen. Von daher sind wir hier sehr zuversichtlich, dass diese Außenstände zum allergrößten Teil auch zumindest am Ende reinkommen werden. Wir können keinerlei Änderungen in der Finanzierungspraxis der Banken bislang erkennen, haben also auch in den letzten Wochen und Monaten während Corona weitere sehr gute Finanzierungsangebote erhalten oder Finanzierung abschließen können. Vor diesem Hintergrund auch da keine erkennbaren Probleme. Wir haben planmäßig, wie angekündigt, am 18.06. unsere Dividende, den maximal möglichen Abschlag von 20 Cent je Aktie ausgezahlt. Wir gehen unverändert davon aus, dass die Hauptversammlung, wo wir dann den Rest von den ursprünglich auch angekündigten 45 Cent ausschütten werden, im Herbst stattfindet. Den exakten Termin werden wir wahrscheinlich binnen der nächsten Wochen dann auch mitteilen und die genaue Tagesordnung veröffentlichen. Wir haben eine Gesamtliquidität einschließlich noch nicht ausgezahlter Darlehen und verfügbarer Kreditlinien von rund 7 Millionen Euro, können damit also auch Chancen, die sich jetzt im Markt ergeben, weiter nutzen. Ein wichtiges Thema habe ich schon angeschnitten, Radeberg auf Folie 6. Der Umbau ist voll im Plan. Es gibt hier keinerlei Verzögerung durch Corona. Es sind fast alle Vergaben von Aufträgen bereits durch. Die Baukosten sind, wie man so schön sagt, in line. Und wir gehen unverändert davon aus, dass die neue Eröffnung wie geplant Anfang November stattfinden wird. Haben hier schon erste Vorbereitungen getroffen. Ich habe jetzt mal ein paar Impressionen, damit man ein Gefühl dafür hat, wie umfassend hier auch gebaut wird, reingepackt. Weitere Fotos kann ich auf Anfrage gerne auch zusenden. Aber es sind also schon erhebliche Fortschritte, auch jetzt vor Ort physisch zu beobachten. Wir haben erste Mietereinbauten in einigen Flächen schon drin und die ersten Flächen werden uns auch in absehbarer Zeit dann übergeben, dass die Mieter dann teilweise mit ihrem Innenausbau dann auch beginnen können. Aber wie gesagt, läuft alles wie geplant. Auf Seite 7 sehen Sie, wie es künftig aussehen soll. Wer den alten Zustand kennt, der weiß, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wir stellen hier faktisch einen Neubauzustand des Objektes her. Was wir dieses Jahr ebenfalls hatten, waren ein paar schöne Transaktionen. Wir haben das Einkaufszentrum in Zeitz gekauft mit Kaufland und Thom als Ankermieter. Eine Jahresnettomiete von fast 1,3 Millionen bei einer Investitionssumme von gerade mal 9 Millionen. Es ist ein sehr, sehr starker Standort. Details können Sie auf der Folie nachlesen. War aber für uns aus unserer Sicht die mit Abstand beste Transaktion der Firmengeschichte bis jetzt, was die sowohl die damit erzielte Nettomiete als auch den sehr, sehr attraktiven Kaufpreisfaktor angeht. Und wir sehen hier sogar die Chancen, auf mittlere bis längere Sicht eventuell die Erträge noch weiter zu steigern. In Anklam, ganz frisch, haben wir einen Baumarkt gekauft, den Thom-Baumarkt. Es ist der einzige Baumarkt in weitem Umkreis, fast 40 Kilometer bis zum nächsten ernsthaften Wettbewerber. Entsprechend stark ist der Standort und funktioniert für den Mieter sehr gut. Er hat vor einem Jahr im Zuge einer größeren Modernisierung auch langfristig verlängert. Wir haben vereinbart, dass der Kaufpreis und die genaue Nettomiete erst nach Kaufpreiszahlung veröffentlicht wird, weil der Verkäufer ist ein Fonds und möchte dann eben erst, wenn die Transaktion abgeschlossen ist, dass die Kennzahlen komplett in der Öffentlichkeit sind. Aber man darf, Sie dürfen davon ausgehen, dass die Konditionen für uns auch entsprechend unsere Renditekriterien erfüllen. Wir haben parallel dazu eine Solaranlage erworben. Das ist die Solaranlage auf dem Dach des Objektes in Zeitz. Nicht, weil wir unbedingt Solaranlagen kaufen wollen, sondern um auch hier die Sicherheit zu haben, dass hier nicht ein externer Dritter auf dem Dach noch Dinge tut, die uns vielleicht nicht so gut gefallen. Und haben in diesem Zuge beide zusammen, also der Baumarkt plus die Solaranlage, mitgeteilt, dass die Investitionssumme bei 8 Millionen etwa lag und die Erträge daraus zusammen über 800.000 Euro liegen. Insgesamt haben wir jetzt 39 Objekte, Stand Ende Juli, mit einer Vermietungsquote von gut 96%. Wir haben im laufenden Jahr über 2 Millionen an Zusatzerträgen bereits akquiriert, obwohl es nur zwei Objekte plus die Solaranlage waren. Wir haben weiterhin kein Klumpenrisiko im Bestand. Nur ein einziger Mietvertrag macht über 5% unserer Gesamterträge aus und alle Top 10 Mietverträge zusammen gerade mal 30%. Von daher ist das aus unserer Sicht nach wie vor ein sehr, sehr risikoarmes Geschäft. Wichtig ist nach wie vor, dass 80% unserer Nettomieten aus bonitätsstarken Filialisten kommen. Das habe ich auf der Folie Nummer 11 Ihnen auch nochmal aufgegliedert. Wir haben den mit Abstand größten Block im Bereich der Lebensmittel mit 47%. Durch die jüngste Transaktion ist der Bereich Heimwerke, also im Wesentlichen die Baumärkte, Hammerfachmarkt und Ähnliches auf 16% angestiegen. Mode, Schuhe macht lediglich 11% aus und hier wiederum haben wir, wenn Sie auch die Mieter sich anschauen, vor allem Mieter wie Deichmann, Taco, Kick, NKD, Ernstings Family, Kinast-Gruppe im Schuhbereich noch und so weiter. Also die preisgünstigen, die Discounter in diesem Segment, die auch dann von den üblichen Trends, Stichwort E-Commerce oder auch bei Corona, weitaus weniger betroffen sind. Und demzufolge für uns auch solide Mieter sind. Konjunkturunabhängige Filialisten, da sind natürlich die Drogeriemärkte drin, aber auch beispielsweise Non-Food-Discounter wie Teddy, das dänische Bettenlager oder McGuides. Gesundheit ist ein größerer Block. Wir haben viele Ärzte, Apotheken. Auch das war natürlich ein wichtiger Sektor im letzten Jahr, in den letzten Monaten durch die Corona-Zeit hindurch. Von daher haben wir insgesamt eine sehr, sehr konjunkturunabhängige und auch, wie sich gezeigt hat, Corona-unabhängige Mieterstruktur. Die Finanzierungsstruktur hat sich nicht verändert. Wir haben weiterhin rund 60% sogenannten LTV, Verschuldungsgrad, bezogen auf die Objektwerte. Die Zinsbindung ist unverändert sehr, sehr lang mit 7,8 Jahren. In Klammern, ich habe jetzt hier die Baufinanzierung aus Radeberg ausgeklammert. Das ist auch der einzige größere Block im kurzlaufenden Bereich. Alle anderen Zinsbindungen laufen in der Regel bis 2025 oder gar deutlich länger, weil wir normalerweise zum Zeitpunkt des Kaufs mit 10 Jahre oder länger finanzieren. Die Zinskonditionen haben sich zuletzt weiter vergünstigt, waren jetzt im Durchschnitt zuletzt jetzt bei 2,26% aufs Gesamtportfolio. Und was auch wichtig ist zu wissen, keine einzige Bank hat bei uns über 12% Anteil an der Gesamtverschuldung. Das wird sich mit weiteren Objekten sogar noch weiter reduzieren. Anklam ist hier noch nicht enthalten. Ich habe jetzt noch nicht genau nachgerechnet, könnte sein, dass wir danach sogar schon bei unter 10% bei jeder einzelnen Bank sind. Wir haben grundsätzlich Annuitätendarlehen, haben dementsprechend langfristig gesichert die Zinsen und viele Jahre Ruhe an dieser Front. Die Prognose haben wir Anfang des Jahres vor Corona gegeben, haben sie während Corona mehrfach bestätigt und stellen jetzt, nachdem sich die Staubwolken langsam legen, fest, dass wir sie unverändert erreichen. Wir glauben aufgrund der derzeit bestehenden Zahlen, dass wir von der Tendenz her wohl eher über dem, vor allem beim FFO, über der Planung herauskommen könnten, haben aber aufgrund der unverändert bestehenden Unsicherheiten auch im zweiten Halbjahr, was das Thema potenzielle Mietausfälle, auch von Mietern, die vielleicht jetzt noch zahlen, aber ein Geschäftsgang eben durch Corona entsprechend beeinträchtigt ist, sind wir nicht sicher, ob es nicht doch noch zu erhöhten Mietausfällen kommt, die sich derzeit nicht absehen lassen. Deswegen verzichten wir per heute auf eine Anhebung unserer Prognose. Das halten wir nicht für opportun, solange diese Unsicherheiten noch nicht ausgeräumt sind. Ja, und unser Kurs hat sich erfreulicherweise auch von Corona ja schon wieder erholt und in den letzten Tagen nahe oder sogar neue Allzeithochs markiert. Damit möchte ich es auch belassen und stehe Ihnen jetzt für Fragen zur Verfügung.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir beginnen nun mit der Frage- und Antwortrunde. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Telefontasten 0 und 1. Sie werden dann der Reihe nach die Möglichkeit erhalten, Ihre Frage zu stellen. Um Ihre Frage zurückzuziehen, drücken Sie bitte die Tasten 0 und 2. Wenn Sie heute über den Lautsprecher zuhören, möchte ich Sie bitten, Ihre Fragen über den Telefonhörer zu stellen. Vielen Dank und einen Moment für die erste Frage, bitte. Es hat uns eine erste Frage erreicht. Sie kommt von Andreas Glasier von Warburg Research. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, guten Morgen, Herr Schrade. Vielen Dank für die Präsentation. Ich habe drei Fragen. Zum ersten zum FFO. Da sind Sie ja gut unterwegs. Sie sagen, die 5,7 Millionen, die Sie als Ziel haben, da sehen Sie eine gute Chance, dass man das übertreffen kann, sofern Covid-19 keinen weiteren Impact hat. Annualisiert sind Sie bei 6,7 und Sie wollen ja Richtung 7 Millionen per Jahresende. Kann man davon ausgehen, dass diese 7 Millionen FFO annualisiert für 2021 dann vielleicht auch schon eine Zielgröße ist, die Sie auf jeden Fall erreichen wollen? Das wäre jetzt die erste Frage. Die zweite Frage zu Radeberg, da sagten Sie, Sie sind gut im Plan, was das Bauthema angeht, soll planmäßig eröffnet werden im November. Wie sieht das mit den Anfragen von möglichen Käufern aus oder wie sind Ihre Gedanken überhaupt zu einem Verkauf? Gibt es da irgendwie Neuigkeiten? Und der dritte Punkt zum Thema Zinsen, das hatten Sie ja schon angesprochen. Die Zinsbelastung ist ja nochmal in Q2 runtergegangen. Wie groß ist das Potenzial noch nach unten? Ich meine, die Zinsen werden meines Erachtens länger auf diesem niedrigen Niveau bleiben und in den Neuverhandlungen haben Sie ja gesagt, haben Sie bessere Konditionen verhandeln können. Was wäre ein Niveau, wenn man alle Verträge in diesem Bereich bekommen würde? Das wäre es, danke.
Ja, vielen Dank für die Frage. Zunächst zum FFO. Sofern wir Radeberg behalten, dann ist die 7 Millionen naturgemäß auch quasi sozusagen die Untergrenze für das nächste Jahr. Dass da eventuell noch eine Schippe obendrauf kommen könnte, auch durch Zukäufe, die erst im nächsten Monaten oder im nächsten Jahr stattfinden, ist klar. Wir müssen noch ein bisschen was schaffen. Das werden wir wohl durch eine Kombination aus Vermietungserfolgen, diese Lücke von rund 300.000, die wir jetzt noch haben und auf der anderen Seite dann eben auch die möglichen Zukäufe, die ja auch, ich gehe davon aus, da kommt dieses Jahr noch was. Wir haben erst gut die Hälfte des Jahres hinter uns und von dieser Hälfte sind da 2-3 Monate quasi ja sozusagen Corona-Pause gewesen, was Transaktionen angeht. Insofern bin ich da sehr zuversichtlich, dass da dieses Jahr noch ein paar Meldungen kommen. Radeberg hatten wir auch bedingt durch Corona und weil Prioritäten einfach dann die letzten Monate generell andere waren, ein Stück weit ausgesetzt. Neuigkeiten im meldefähigen Bereich gibt es da sicherlich noch nicht. Wir haben jetzt Gespräche wieder aufgenommen, haben allerdings hier auch keinen wirklichen Zeitdruck, weil das Produkt sich ja mindestens mal bis zur Eröffnung gar nicht ändert und auch danach in den ersten Wochen und Monaten ja problemlos noch mit sehr guten Laufzeiten problemlos verkäuflich wäre. Umgekehrt haben wir auch inzwischen erste Indikationen, was Banken sich bezüglich einer Refinanzierung vorstellen können. Das ist aber noch in sehr frühem Stadium, aber die ersten Zurufe gehen durchaus in die Richtung, dass man hier auch über die Baukosten hinaus signifikant höher finanzieren könnte. Am Ende ist es für uns ein Dreisatz, was ist attraktiver, der Cash-Zufluss aus einem Verkauf, den wir dann aber neu investieren müssen, oder ein niedriger Cash-Zufluss und Behalten des Cashflows in Radeberg, der dann im Prinzip quasi eine Kompromisslösung wäre. Da ist noch nicht klar, in welche Richtung am Ende das Pendel wirklich ausschlägt. Bezüglich Zinsen, wir haben zuletzt routinemäßig eine 1 vorm Komma, ist nicht immer bei Angeboten, aber sehr häufig, haben auch schon deutlich unter der 1 Zinskondition bei 10 Jahre Zinsbindung für unsere Objekte oder für einige Objekte abschließen können. Das ist allerdings auch sehr, sehr stark vom Einzelobjekt abhängig. Für uns ist eigentlich nicht ganz entscheidend, ob wir 1,5, 1,8 oder 2% oder gar 2,5 bezahlen. Sehr viel wichtiger ist für uns, dass wir wenig Eigenkapital in den Objektkauf einsetzen müssen, damit wir mit dem vorhandenen Kapital möglichst weit kommen, ohne wieder Kapitalerhöhung machen zu müssen. Das sieht derzeit recht gut aus. Wir haben aber tatsächlich auch schon Vollfinanzierung mit einer deutlichen 1 vom Komma erreicht, also Vollfinanzierung des Nettokaufpreises. Da ist also offensichtlich tatsächlich noch ein bisschen Luft. Ich sage mal aus dem Bauch heraus, wenn man unser heutiges Portfolio zur Gänze jeweils bei den gleichen Banken, wo es ursprünglich finanziert würde, heute finanzieren würde, gegenüber den 2,26, die wir jetzt ausweisen, ich sage mal 30, 40 Basispunkte würde da wahrscheinlich durchaus noch gehen. Aber es gibt auch Regionen, wo die Banken sehr viel zurückhaltender sind, was die Zinshöhe angeht oder Einzelsituationen. Bei Objekten, wo die Banken sagen, ich finanziere das Objekt, aber dann eben doch mit einem etwas höheren Zins. Wir sind nicht Zinsoptimierer, wir sind Eigenkapitalrenditeoptimierer. Insofern ist eine niedrige Eigenkapitalkomponente und ein etwas höherer Zins mir allemal lieber als die Hälfte des Objekts mit Eigenkapital, aber mit 0,9% Zins finanzieren zu können.
Okay, super. Vielen Dank.
Die nächste Frage hat uns erreicht von Stefan Bonhage vom Bankhaus Metzler. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Stefan Bonhage vom Bankhaus Metzler. Guten Tag, Herr Schrade. Eine Frage zur Baumarktakquisition, die Sie getätigt haben. Soweit mir bekannt ist, ist es der erste reinrassige Baumarkt, den Sie jetzt im Portfolio haben. Meine Frage wäre, ist das vielleicht nochmal eine Asset-Klasse oder Nischen-Asset-Klasse, die Sie in Zukunft verstärkt adressieren wollen, wo Sie Potenziale sehen? Und vielleicht können Sie mal ein bisschen darauf eingehen, was so die Chancen, Risiken eines Baumarkts sind im Vergleich vielleicht zum Fachmarkt.
Ja, vielen Dank. Grundsätzlich ist es tatsächlich so, ich mochte Baumärkte schon immer. Dass dieses Segment einen eher schlechten Ruf hatte, lag, glaube ich, fast ausschließlich an Praktika. Praktika ist aber kein Beleg dafür, dass Baumärkte nicht funktionieren. Praktika war eine individuelle Management-Problematik. Praktika war auch schon vor vielen, vielen Jahren vor dem Börsengang immer schwierig und jeder von uns weiß, außer 20% auf alles außer Tiernahrung hat man eigentlich mit dem Unternehmen nicht wirklich irgendwas in der Öffentlichkeit verbunden. Und nur mit billig, 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 das konnte auf Dauer nicht funktionieren. Insofern, als Praktiker aus dem Markt ausgeschieden war, war es da der Ruf dieser Immobilien ruiniert und der Assetklasse. Aber de facto der Preisdruck aus dem Markt raus, die guten Praktikerstandorte sind alle nachbelegt worden und die schlechten, die waren vorher auch schon schlecht. Die wollte man dann eben weiterhin nicht haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir dieses Segment auch tendenziell ausbauen. Jetzt, nachdem die Corona-Zeit gezeigt hat, dass Baumärkte plötzlich doch offensichtlich konjunkturresistent oder sogar antizyklisch sind. Hornbach hat Rekordzahlen gemeldet. Die gesamte Branche wird ein Rekordjahr dieses Jahr hinlegen. Das steht jetzt schon fest. Insofern ist der Malus ein wenig auch hier gewichen. Wir hatten das in der Vergangenheit tendenziell tatsächlich auch mit Rücksicht auf Investorenbedenken ein bisschen flacher gehalten. Ich kann mir aber gut vorstellen, nachdem jetzt, glaube ich, inzwischen jedem klar ist, Baumärkte sind auch ein interessantes Segment, dass man das auch tendenziell eher ein Stück höher gewichten kann. Was ist der größte Nachteil von Baumärkten? Es ist sehr einfach, die Drittverwendung eines Baumarkts ist ein Baumarkt. Man kann einen Baumarkt im Gegensatz zu einem Discounter beispielsweise nicht so einfach in eine andere Richtung vermieten. Das heißt, wenn ein Baumarkt an dem Standort nicht mehr funktioniert, dann ist die Drittverwertung in Richtung anderer Fachmärkte sehr, sehr schwierig. In der Regel nur mit massivsten Investitionen und Umbauten möglich. Oftmals auch baurechtlich kaum möglich. Insofern muss man sich gut angucken, wenn man einen Baumarkt kauft, vor allem den einzelnen, ob der auch dauerhaft an dem Standort funktioniert. Weil wenn der nicht mehr dort mieten möchte, dann wird es normalerweise auch der Wettbewerber nicht tun. Und dann ist die Drittverwertung eher in Richtung Sonderpostenmarkt, vielleicht Thomas Philips oder ähnliches. Wobei der meistens dann auch natürlich weder die Mieten zahlt, noch die Flächengröße in der Dimension braucht. Und insofern hätte man also hier sicherlich eine Abwertung. Wir haben nur Baumärkte im Bestand, wo wir fest davon überzeugt sind, dass die auch in 20 Jahren noch als Baumarktstandort attraktiv sind. Und das werden wir auch künftig im Einkauf zu handhaben.
Ja, vielen Dank.
Und die nächste Frage hat uns erreicht von Christopher Mehl von SRC Research. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Guten Morgen, Matthias. Kannst du vielleicht kurz was zu deiner derzeitigen Einschätzung bezüglich der allgemeinen Marktsituation sagen, auch hinsichtlich des Preisniveaus?
Ich sage mal, man kann es kurz sagen, ich sehe keine Veränderung eigentlich gegenüber den Vor-Corona-Zeiten, insbesondere nicht, dass es billiger geworden ist jetzt wieder. Das ist eigentlich unterm Strich, kann man sagen, weitergegangen wie vorher. Man kann vielleicht sogar möglicherweise eine leichte Tendenz dazu sehen, dass die Preise eher gestiegen sind, weil in diesem Segment erkennbar die Corona-Probleme am kleinsten waren, gegenüber jetzt beispielsweise dem Shopping-Center-Bereich oder auch im Bürobereich. Da ist ja noch unklar, wie sich es auswirkt, Stichwort Homeoffice. Von daher ist die Nachfrage nach diesem sehr risikoarmen Produkt, Fachmarktzentren, Nahversorgung, Supermärkte, auch Baumärkte, möglicherweise sogar eher noch gestiegen. Also unterm Strich, ich sehe jedenfalls nicht, dass es hier irgendwo eine signifikante Veränderung gab. Ich sehe weder, dass wir jetzt hier Schnäppchenpreise erwarten dürfen durch Notverkäufe, wie es damals nach der Finanzkrise war, noch umgekehrt, dass jetzt hier sich die Preise nochmal deutlich nach oben entwickelt haben. Ich habe aber den Eindruck, dass es eher eine leichte Tendenz zu noch höheren Preisen gibt.
Okay, super. Besten Dank.
Sehr geehrte Teilnehmer, noch einmal zur Erinnerung, wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Telefontasten 0 und 1. Und die nächste Frage ist von Thorsten Müller von Lighthouse Corp. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Schönen guten Morgen, Herr Frade, grüß Sie. Ich habe zwei Fragen an Sie, und zwar die erste bezieht sich auf die vorgenommenen Ausvalutierungen. Diese Aufvalutierungen sind ja im Prinzip ausschließlich liquiditätswirksam und nicht G&V-wirksam. Gibt es in dieser Betrachtung Teile, die gegebenenfalls auch Bilanz- oder G&V-wirksam sind? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, Sie hatten mal angedeutet, dass Sie sich um eine weitere Research Coverage bemühen. Gibt es da neue Meldungen oder neue Überlegungen?
Ja, ich fange mal mit dem zweiten an. Wir haben es gestern ist Metzler mit einem Erstresearch online gegangen. Der Herr Bunhage hat ja gerade auch eine Frage gestellt. Da müssten Sie einfach nur auf der Homepage gucken. Das ist bei uns dort bereits jedenfalls auf Englisch zu finden. Die deutsche Version kommt dann die Tage noch hinterher. Das Thema Aufvalutierung. Ich habe nicht ganz verstanden, was Sie mit Bilanz und GOV wirksam meinen. Also grundsätzlich ist es einfach so, sehr untechnisch gesprochen, das Objekt hat sich verbessert, deswegen ist die Bank bereit, uns noch einen zusätzlichen Kredit auf dieses Objekt zu geben. Das heißt, wir kriegen auf der Passivseite in der Bilanz dann eben, jetzt bezogen auf die letzte Meldung, gute 2 Millionen zusätzliche Verbindlichkeiten, auf der Aktivseite gute 2 Millionen Liquidität. Und haben künftig dann eben, weil wir diese Verbindlichkeiten ja auch dann verzinst logischerweise haben, in der künftigen GOV dann etwas höhere Zinsen. können aber mit diesen 2 Millionen dann weiter auf Einkaufstour gehen. Mhm. Das ist so die kurz runtergebrochene Größe. Vereinzelt ist es so, dass man, um diese Investitionen zu tätigen, auch natürlich Investitionen ins Objekt tätigen muss. Also in einem der drei Aufvalutierungen, die wir durchgeführt haben, da haben wir bereits über Baukostenzuschüsse insbesondere Teile der Summe, die wir jetzt zusätzlich bekommen, reingesteckt und werden noch ein bisschen was nachlegen müssen für eine Umbaumaßnahme. Aber unterm Strich setzen wir hier freies Cash frei, ohne dass wir Verkäufe tätigen müssen oder ohne dass wir jetzt hier sonstige größere Dinge tun müssen.
Okay, bitte ich Sie in den nächsten Gesprächen oder auch mal in der Kommunikation nochmal darauf zu achten, dass das ausschließlich liquiditätswirksam ist, weil es gibt einige Marktteilnehmer, mit denen ich in den letzten 2-3 Wochen gesprochen habe, die das Ganze eben auch so interpretierten, dass das Ganze mit einer Aufwertung von Immobilien zu tun hat, die dann eben auch über die G&V laufen. Weil, das habe ich jetzt schon 2 oder 3 Mal gehört, und da ist, glaube ich, ein bisschen Aufklärungsarbeit nochmal notwendig.
Okay, also nach HGB gibt es keine Aufwertung, genau, von Bestandsimmobilien. Insofern, aber danke für den Hinweis. Ich werde selber meinerseits diese Aufklärung dann ebenfalls unterstützen.
Genau, also das ist nochmal ganz wichtig. Mhm. Okay, Dankeschön.
Und die nächste Frage hat uns erreicht von Michael Köhler. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, guten Tag, mein Name ist Michael Köhler. Ich habe noch eine Frage zum letzten Geschäftsbericht. Passt vielleicht nicht ganz hierher, aber es wird sicherlich den einen oder anderen interessieren. Und zwar konnten im Geschäftsjahr 2018 auf 2019 bei den meisten Objekten die Mieten gesteigert werden. Vielen Dank übrigens für diese gute Arbeit. Jedoch bei einigen Objekten wurden stärkere Mietrückgänge verzeichnet. In Büdelsdorf minus 17,84%. Königssee minus 17,43% und Puderbach minus 19,45%. Können Sie hierzu und auch eventuell zu den Aussichten bei diesen drei Standorten etwas sagen, weil möglicherweise ist ja was passiert und die Mieten entsprechend wieder angepasst. Und welche Besonderheit gab es denn in Sangershausen, da dort die Mieteinkünfte um 26,62% gesteigert werden konnten? Vielen Dank, Herr Schrade.
Ja, danke für die Nachfrage. Puderbach, fange ich damit mal an, ist die Miete zum einen im Zuge einer Vertragsverlängerung reduziert worden bei einem der Hauptmieter. Das war allerdings beim Kauf auch durchaus schon absehbar, dass da eher der Blick nach unten ein bisschen geht. Dort ist der Fleischer, das war ein Familienschicksal, sage ich jetzt mal, ist der Inhaber des Unternehmens hat einen Herzinfarkt gehabt und die Firma ist dann eben auch nicht zu retten gewesen. Hat uns übrigens auch in Gebhardshain, der hatte 2 Filialen bei uns ärgerlicherweise getroffen. Und Fleischer nachvermieten ist gelinde gesagt schwierig aus Personalgründen. Die sind also momentan insgesamt, ist Personal in diesem Bereich ganz schwer zu kriegen. In Puderbach hat außerdem der Voreigentümer hatte dann sozusagen provisorisch den Schlecker, einfach nur damit er belegt ist, selber dann als Drogeriemarkt betrieben, hat es aber natürlich logischerweise nicht dauerhaft fortgesetzt. Auch das war natürlich beim Kauf schon bekannt. Hier arbeiten wir an einer potenziellen Projektentwicklung, haben auch Mietinteressenten für Teilflächen. Das ist aber ein Objekt, da ist noch einiges in Arbeit zu machen. In Büdelsdorf war der wesentliche Effekt, dass der größte Mieter, ein für uns atypischer Mieter, nämlich ein Laborunternehmen, ISG Intermed, das gesamte Obergeschoss im linken Flügel belegt hat und eine erhebliche Fläche im Erdgeschoss. Das war beim Kauf ebenfalls schon bekannt, dass der Mieter wahrscheinlich das Objekt verlässt. Wir konnten ihn immerhin dann für die Erdgeschossfläche halten mit einem neuen langfristigen Vertrag. Das linke Obergeschoss steht aber derzeit leer. Da wäre eigentlich ein Fitnessstudio, ich vermute mal zwischenzeitlich sogar schon eingezogen, wenn nicht Corona diese ganze Branche hart getroffen hätte und alle Gespräche dann erstmal auf Eis gelegt worden sind. Ich bin aber relativ zuversichtlich, dass wir diese Fläche dann perspektivisch, wenn sich das alles ein bisschen normalisiert, auch an ein Fitnessstudio vermieten können. Und dann hätten wir sogar einen signifikanten Anstieg gegenüber der früheren Situation beim Einkauf, weil wir die anderen Leerflächen alle ja inzwischen haben belegen können. In Königssee ist ein inhabergeführter Drogeriemarkt nach langen und, sagen wir mal kurz zusammengesagt, nach einem unbefriedigenden Mietverhältnis, nach langem Kampf endlich im letzten Jahr rausgegangen. Diese Fläche hätten wir bereits durch einen namhaften Textiler nachbelegt. Der wollte eigentlich zum 1.6. einziehen. Der Vertrag liegt unterschriftsreif schon eine ganze Weile rum. Durch Corona wollte er aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund nicht in eine Fläche dann unterschreiben während der Zeit, die er dann sofort wieder schließen muss. Nach aktuellem Stand wird der Vertrag jetzt dann aber doch geschlossen, die nächsten Wochen. Und der Einzug findet dann spätestens Anfang nächsten Jahres, vielleicht dann doch noch im Laufe dieses Jahres statt. Und dann ist diese Lehreinheit auch komplett zu. Die Miete wäre dann auf dem Niveau, wie sie vorher auch war. Nur dass der Unterschied ist, dieser Textile wird seine Miete wohl zahlen, der Vormieter hat sie nicht gezahlt. In Sangerhausen hatten wir einige erfreuliche Mieterfolge. Unter anderem haben wir den Teddy-Mietvertrag signifikant verlängern und in dem Zuge auch die Miete deutlich erhöhen können durch eine kleine Investition. Und wir hatten auch hier ein paar andere kleine Einheiten, die wir gut vermieten konnten. Das sind jetzt in absoluten Zahlen keine riesigen Sprünge, aber in Prozent bezogen aufs Objekt war das natürlich eine schöne Wertsteigerung. Wir haben allerdings in anderen Objekten deutlich wirtschaftlich bedeutendere Mieterfolge gehabt in den letzten Wochen und Monaten. Da hatte ich gelegentlich auch über Twitter einige Auszüge kommentiert und wir hatten ja auch in der Pressemeldung sehr ausführlich darauf hingewiesen, dass es hier in Summe zu Mietsteigerung von rund 100.000 Euro jährlich gekommen ist durch Mieterfolge, teilweise einfach durch Nachverhandlung von kurzlaufenden Mietverträgen. Das setzen wir jetzt auch in den nächsten Monaten weiter fort. Hier sind einige Potenziale noch in den Objekten, weil dann teilweise Altverträge sehr schlecht dotiert waren. Wir teilweise auch Investitionen tätigen. Wir stehen hier unmittelbar davor mit einem Bäcker. Ein Vertrag, also ausgehandelt ist er, nur wegen Nachwuchs des Bäckers ist er noch nicht unterschrieben zurück bei uns, dass der seine Fläche verdoppelt und die Quadratmetermiete schon im ersten Schritt um 50% sich erhöht auf die verdoppelte Fläche, also dann schon erhebliche Ausweitung der Gesamtmiete und in zwei Stufen wird die Miete dann noch weiter steigen, insgesamt dann die Quadratmetermiete um etwa 80% im Laufe einiger Jahre, weil er dann eben eine erheblich verbesserte Fläche am Ende hat. Und das betreffende Objekt wird dadurch ganz nebenbei auch noch aufgewertet. Das sind typische kleinere Maßnahmen, die in Summe dann doch auch zu einem, ja, es wurde ja ganz am Anfang thematisiert, sukzessive auch steigenden FFO beitragen.
Jo, vielen Dank, Herr Schrade.
Und wir haben eine weitere Frage, die von Johannes Schwarz kommt. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Sie haben im Quartalsbericht geschrieben, dass die Aufstockung bei drei Krediten dadurch möglich wurde, dass in allen drei Objekten entweder Mietverträge verlängert oder neu abgeschlossen werden konnten, beziehungsweise, und das ist die interessante Sache, dass die Hauptmieter eigene Investitionen getätigt haben. Ich würde Sie bitten, das vielleicht mal zu erläutern, weil ich dachte eigentlich bisher, dass der Vermieter investieren muss, damit die Kreditverträge auch verlängert werden.
Ja, danke für die Frage. Das ist relativ simpel. Es hängt immer ein wenig davon ab. An starken Standorten können wir als Vermieter den Mieter ein Stück weit stärker motivieren, selber zu investieren, weil er an dem Standort unbedingt bleiben möchte, auch wenn er selber investieren muss. An schwachen Standorten sagt der Mieter eben, entweder der Vermieter investiert oder ich bin raus. Ich kenne Fälle, wo der Vermieter, wo der Mieter dann gesagt hat, es muss ein Betrag investiert werden, der entsprach quasi der Summe, die der Mieter dann bereit gewesen ist, im Laufe der nächsten 10 Jahre wieder an Miete zu zahlen. So einen Standort darf man natürlich nicht kaufen, haben wir damals dann eben auch nicht gemacht. Das heißt, wenn der Mieter selber investiert, dann ist das immer ein Zeichen dafür, dass der Standort offensichtlich stark ist, dass er den so oder so halten möchte. Die Mieter versuchen aber natürlich immer, uns als Vermieter dann auch möglichst mit reinzuholen, indem sie dann mit längeren Laufzeiten, manchmal auch mit erhöhten Mieten oder anderen Goodies winken. Wenn wir aber sehr sicher sind, dass der Mieter sowieso bleibt, dann müssen wir nicht unbedingt hier selber Baukostenzuschüsse oder eigene Investitionen tätigen. Dann macht es der Mieter eben im eigenen Interesse. Das ist auf lange Sicht natürlich ein enormer Unterschied, ob ich dann eben die Laufzeiten immer durch Investitionen erkaufe oder ob der Mieter die dann ja, einfach die Optionen, die er hat, ausübt und die Investitionen selber vornimmt.
Könnten Sie vielleicht bei Anklam sagen, hat der Vormieter das selber gemacht oder hat der Vermieter da investiert bei dem letzten
Kauf? Das war, also es waren keine so großen Investitionen. Da hat Tom selbst auf sein neues Konzept umgestellt, hat also vor dem Hintergrund ohnehin, das sind dann Themen wie Regalierung oder Ähnliches, das ist natürlich auch ein Thema, das ja, also normalerweise ist es natürlich Mietersache, aber auch hier kenne ich Fälle, wo dann es Baukostenzuschüsse gibt oder was heißt, ich kenne Fälle, das ist gang und gäbe, dass der Mieter einfach sagt, ich mache hier selber was und gib mir Geld dafür. Und wenn der Vermieter sich darauf einlässt, um einen neuen 10-Jahres-Vertrag zu kriegen, dann freut sich der Mieter. Und manchmal ist es aber auch sonst aus Sicht des Mieters gar nicht lukrativ, den Standort überhaupt weiter zu betreiben, wenn er nicht einen solchen Zuschuss auch noch bekommt. Also auch dann reden wir gar nicht über Umbaumaßnahmen im Gebäudesinne, sondern einfach nur über, salopp gesagt, neue Möbel oder neue Beleuchtung oder ähnliche Dinge. In Anklam war es eine Kombination aus Sanierungsmaßnahmen, Vergrößerungsmaßnahmen, also waren jetzt aber relativ gesehen nicht die riesigen Dimensionen, aber trotzdem war es dann, weil Tom den Standort offensichtlich ohnehin langfristig halten wollte, war dann Tom bereit, in dem Zuge durch diese Beteiligung dann auch einen neuen langfristigen Vertrag dann zu schließen. Man muss ja auch immer im Hinterkopf haben, aus Sicht des Mieters, wenn er die Investition sowieso tätigen würde und der Vermieter das auch ganz genau weiß, dann muss sich der Mieter natürlich überlegen, ab wie viel Beteiligung und sei es nur eine relativ überschaubare Summe von vielleicht 100.000 Euro, obwohl der Mieter womöglich selber 1 Million in die Hand nimmt, ist er bereit, dann trotzdem was von sich aus zu geben, was ihn nichts kostet, nämlich die lange Laufzeit, wenn er sowieso weiß, in den nächsten 10 Jahren gehe ich hier nicht raus. Das ist dann oft ein Abwägen. Wir haben teilweise uns bei vergleichsweise kleinen Summen trotzdem gegen einen Baukostenzuschuss entschieden, wenn wir einfach von der langen Laufzeit nicht wirklich was haben. Und dann sind selbst 50.000 Euro letztlich rausgeworfenes Geld, nur damit ich in der Präsentation in der entsprechenden Seite dann vielleicht eine kleine Erhöhung des Wort vornehmen kann. Dann bringt uns das aber letztlich nichts. Wenn der Mieter eine Investition von uns verlangt oder einen Baukostenzuschuss verlangt, um uns etwas zu geben, was er uns sonst in 2 Teilen in Form von 5-Jahres-Optionen im Laufe der nächsten Jahre sowieso geben würde, dann hat es für mich persönlich oder für uns als Firma einen sehr geringen Wert. Und die Verhandlung darüber ist halt am Ende dann eine Abwägungssache. Bei manchen Mietern kann man dann eben sehr gute Konditionen abschließen, andere weigern sich aus Prinzip dann eben für kleine Baukostenzuschüsse lange Laufzeiten zu vereinbaren.
Mhm. Zweite Frage, Sie hatten Anfang 2020 gemeldet, dass Sie über den Ankauf von 4 Objekten verhandeln. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist davon bisher nur einer gemeldet worden, nämlich Zeitz. Wie sieht es denn mit den restlichen 3 Käufen aus?
Ja, sehr gut aufgepasst. Diese 3 Käufe sind unverändert in Verhandlung, beziehungsweise wir sind hier auch über Notarvertragsentwürfe schon weit hinaus an sich. Der Haken liegt hier in einer verkäuferseitigen Bankthematik. Wir wollen, aber diese verkäuferseitige Bank muss auch mitspielen, ist eine komplexe Geschichte. Wir hoffen, dass das Ganze binnen Tagen, Wochen oder äußerstenfalls Monaten sich lösen lässt, aber in dem Stadium waren wir im Prinzip schon damals, sonst hätten wir das so nicht gemeldet. Das gibt hier Fortschritte, aber wann genau wir wirklich dann die Verträge unterschreiben können, wissen wir nicht. Wir haben aber diese und letzte Woche jeweils Gespräche gehabt mit dem Verkäufer, hat in jedem einzelnen Gespräch uns immer wieder ausdrücklich versichert, er möchte das mit uns machen. Die Objekte sind auch nicht irgendwie noch auf dem Markt und werden Dritten angeboten. Wie gesagt, die Kaufverträge liegen faktisch in der Schublade. Sie müssen nur im Prinzip dann irgendwann unterzeichnet werden. Es gilt aber weiterhin, was ich immer wieder auch betone, erst wenn der Notartermin war, ist man wirklich sicher. Theoretisch kann er auch dann vorher noch sich zurückziehen, kann doch noch sie jemand anderem verkaufen oder sie behalten. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Objekte über kurz und lang kriegen, ist sehr hoch.
Okay, danke. Meine letzte Frage ist, wie viel Liquidität sparen Sie jetzt eigentlich durch diese Raten- und Tilgungsaussetzungen? Und wann muss das nachgezahlt werden?
Die Tilgungs- oder Ratenaussetzungen, also in den meisten Fällen war die Tilgung ausgesetzt. Ich glaube nur bei 2 Banken, die haben die Rate komplett dann für ein paar Monate rausgenommen. Die ist nicht nachzuzahlen. Das heißt, die Kreditlaufzeit, die verlängert sich dadurch einfach ein Stück. Ich habe es ehrlich gesagt nicht genau ermittelt, weil es am Ende dann sich erwiesen hat, dass es eine relativ untergeordnete Bedeutung hat, nachdem die Mietaussetzungen weit kleiner waren als ursprünglich mal temporär befürchtet. Das dürften einige hunderttausend Euro gewesen sein. Es kommt ja auch noch ein kleiner Schnaps obendrauf, weil obwohl die Mieten inzwischen wieder fließen, teilweise die Raten ja für bis zu 12 Monate ausgesetzt wurden, im Durchschnitt für 6 Monate. Das ist aber am Ende des Tages von angesichts der Gesamtdimension unserer Liquidität von untergeordneter Bedeutung. Wir hatten das damals ja aus höchst vorsorglichen Gründen gemacht, auch weil wir die schöne Liquidität nicht vielleicht unnötig, wenn man sie später brauchen könnte, schon durch Tilgung verloren haben wollten. Zwischenzeitlich ist das eine Thematik, wo wir keine ernsthaften Sorgen mehr haben. Selbst für eine eventuelle zweite Welle ist nicht davon auszugehen, dass es dann erneut zu Schließungen in diesem Umfang kommt. Und wir haben jetzt erlebt, dass selbst in der absoluten Spitzenphase hatten wir nicht mehr als 20% der Mietaussetzungen, der Mieten ausgesetzt gehabt in einem Monat. Und davon wiederum ist ja mehr als die Hälfte inzwischen schon wieder zurück.
Gut, ganz herzlichen Dank.
Und noch einmal zur Erinnerung, wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Telefontasten 0 und 1. Und die nächste Frage kommt von Dr. Hans-Jürgen Strasser. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, guten Morgen, Herr Schrade. Meine Frage hat sich erledigt. Mein Vorredner bezog sich auf das Thema, das mich auch interessierte, nämlich die Ad-Hoc-Mitteilung mit den 4 Objekten. Insofern bleibt mir nur noch, Ihnen zu gratulieren zu den erfreulichen Halbjahreszahlen und weiter eine schöne Woche auch an die Runde zu wünschen. Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Damit noch einmal eine kleine Erinnerung. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Telefontasten 0 und 1. Es haben uns keine weiteren Fragen erreicht. Damit zurück an Herrn Schrade.
Ja, ich bedanke mich herzlich für das große Interesse und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wir arbeiten weiter daran, den Kurs auf neue Rekordniveaus zu bringen. Vielen Dank.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Konferenz ist nun beendet. Bitte legen Sie jetzt auf. Ihre Leitungen werden abgeschaltet.